So einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite an diesem wunderschönen Ostersonntag. Ja, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das feiern wir an diesem Tag in besonderer Weise. Ja, und meine Predigt, es geht heute auch ja um dieses Ereignis. Und ich glaube, dass dieses Ereignis, diese Auferstehung diese Welt verändert hat wie kaum eine andere. Und welches uns persönlich auch Hoffnung gegeben hat für unser Leben, für die Zukunft. Wir haben nur eine Zukunft, weil Jesus auferstanden ist. Und jeder Mensch, der diese Botschaft hört, von dieser Auferstehung Jesu Christi, ja, er muss sich entscheiden. Es ist eine Botschaft der Entscheidung. Wie gehe ich damit um? Weil es ist jetzt nicht nur eine Geschichte. Für viele sagen, es ist eine schöne Geschichte oder eine weniger schöne Geschichte. Jesus ist auferstanden. Aber es hat ja mit deinem Leben was zu tun. Und darum geht's. Es hat mit dir und es hat mit mir zu tun. Es ist eine Botschaft, ja, die ins Herz geht und die auch spaltet. Und als Paulus in Athen Jesus als den Auferstandenen verkündigt hat, passiert Folgendes. Apostelgeschichte 17, 32 heißt es: Und als er von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten und die anderen sprachen, wir wollen dich ein andermal weiterhören. Diese Botschaft, die Botschaft, Jesus ist auferstanden, hat die Menschen schon vor 2000 Jahren gespalten. Die einen ziehen ihre große Hoffnung daraus, die anderen spotten und sagen, was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch. Ihr Christen, was glaubt ihr denn eigentlich? Und die anderen, sie wissen, okay, jetzt hat mein Leben endlich Sinn. Jetzt macht das Ganze überhaupt Sinn. Für uns Christen ist diese Botschaft der Auferstehung, ja, es gehört zum absoluten Fundament. Darauf können wir bauen. Das trägt uns. Ich möchte mal jetzt zum Anfang die Ostergeschichte lesen, und zwar wie sie uns Matthäus berichtet. Ich habe sie mal mitgebracht. Ihr könnt vorne mitlesen, ihr könnt auch mithören. Also Matthäus 28, 1. Als aber der Sabbat vorbei war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg, setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gehen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßet. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße, fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Mit dem Tod und mit der Auferstehung Jesu Christi erfüllt sich ein ganz bedeutender Schritt im Heilsplan Gottes für diese Menschheit. Denn ich habe es schon gesagt, was auf Golgatha und was an dem Grab passiert ist, das ist für uns passiert. Das ist für dich passiert. Das ist für mich passiert. Und über alledem steht der Wille Gottes. der Gedanke Gottes. Ich will die Gemeinschaft, die zerstört wurde durch die Sünde, wiederherstellen. Ich will, dass die Menschen meine Menschen werden. Wir müssen immer daran denken, wir Menschen, wir wurden geschaffen um Gottes Willen, um Jesu Willen. Es ist nicht gut, dass der Menschensohn allein sei, habe ich mir heute Morgen gedacht. Er hat sich eine Braut geschaffen durch sein Blut. Er hat sie sich zurückgekauft, weil sie ihre eigenen Wege gegangen sind, weil die Menschen ihre eigenen Wege gegangen sind, hat er sie zurückgerufen und zurückgeholt. Warum musste Jesus da sterben? Gott gibt den Menschen ein einziges Gebot ganz am Anfang. Du sollst nicht essen vom Baum der Erkenntnis und dann, sonst musst du sterben. Aber der Mensch, er hat leider ja nichts Besseres zu tun gehabt, als genau dieses eine Gebot, was Gott ihnen gibt, zu brechen. Das eine Gebot. Und der Mensch, er glaubte dem Widersacher, also der Schlange, mehr als dem, was Gott gesagt hat. Und der Mensch, er verliert nicht nur seine Heimat, den Garten Eden, das war seine Heimat von Gott. Er wird rausgeschmissen. Es ist genauso, als wenn du aus deiner Wohnung rausgeschmissen wirst. Adam und Eva sind im wahrsten Sinne des Wortes vor die Tür gesetzt worden, abgesperrt mit einem Engel, mit feurigem Schwert. Kompletter Zugang ist zu. Du kommst nicht mehr rein in deine Heimat, in dein Haus. Und nicht nur das. Sie haben noch was verloren. Sie haben die Gemeinschaft, die enge Gemeinschaft mit Gott verloren. Ja, das hat ihnen die Schlange wohl nicht gesagt. Die Konsequenz des Ganzen. Römer 6, 23, denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber, das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Sünde sollt, also die Bezahlung für die eine Sünde ist der Tod. Es ist aber ein Gedanke noch. Gott hat von Anfang an gesagt, dass das negative Konto, das du hast, ein anderer ausgleichen könnte. Das war der Grundgedanke von Gott. Dein negatives, dein Schuldenkonto, das du auf der Bank, in Anführungszeichen, auf der Bank Gottes hast, das könnte ein anderer ausgleichen. Aber der müsste ein Guthaben haben. Ja, das ist das Problem. Alle Menschen, die gelebt haben, sind alle ins Minus geraten. Alle. Es war kein einziger, der ein Guthaben drauf hatte. Sie rutschten alle ins Minus. Wie willst du mit Schulden die Schulden eines anderen begleichen? Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Und das ist genau der Punkt. Das ist das Problem. Kein Mensch war ohne Sünde. Und Jesaja 53 heißt es, wir gingen alle in die Irre. Alle. Wir gingen alle in die Irre. Ein jeder wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Jeder sah nur auf sich. Und jetzt kommt aber der zweite Vers. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, also auf Jesus. Und in 1. Petrus 2, 24 heißt es, der, also von Jesus ist hier die Rede, unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Jesus war der einzige Mensch, der gelebt hat, der Menschensohn, der gelebt hat, der ohne Sünde war. Und Jesus spricht tatsächlich, du musst mal lesen, wenn Jesus sich vorstellt, dann spricht er immer vom Menschensohn. Ganz selten, dass er mal sagt, dass er der Gottessohn ist, der er natürlich ist. Er war der Sohn Gottes. Aber er spricht von sich, vom Menschensohn. Warum? Weil es ein Mensch sein musste, der uns Menschen erlöst. Es konnte nicht Gott sein. Gott ist unantastbar. Gott ist immer fehlerlos. Er konnte nicht als Gott uns erlösen, sondern er musste Mensch werden. Er musste der Menschensohn werden. Und als Menschensohn hatte er die Möglichkeit, uns zu erlösen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Was Jesus tat, tat er freiwillig. Ja, das musst du schon mal tun, ja. Also, keiner kann mich zwingen, deine Schulden zu begleichen. Oder du meine. Ja, also funktioniert nicht. Also müsste man schon mit massiver Gewalt machen, aber ansonsten macht das doch eigentlich keiner. Aber Jesus, er tat's freiwillig. Und da kommt der große Plan Gottes wieder ins Spiel. Er liebt seine Braut. Er tat's aus Liebe. Du tust es nicht aus Pflicht. Du tust es nicht, weil du es musst. Du tust es, so etwas tust du nur, wenn du jemand liebst. Und Jesus liebte uns von Anbeginn. Sein Gedanke war Liebe, als er hier auf unsere Erde kam. Und es heißt in Philipper 2, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tode am Kreuz. Ich habe mir jetzt eine Frage gestellt, also schon lange. Ich weiß nicht, ob ihr solche Fragen auch habt. Aber warum konnte der Tod Jesus eigentlich nicht halten? Ja, aber jetzt passt mal auf. Er hat ja deine und meine Schuld auf sich genommen. Nachdem er die Schuld dieser ganzen Welt auf sich genommen hat, er war der sündigste Mensch, den es gab. 2. Korinther 5, 21, das ist auch die Bibel, sagt nicht nur ich hier. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, also von Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht. Er hat jetzt die ganze Schuld, die ganze Sünde eigentlich auf sich. Warum ist er eigentlich aus dem Tod wieder auferstanden? Also für mich war das schon lange immer wieder eine Frage. Wenn ich an diese Stelle so gekommen bin, habe ich mir gedacht, ja, irgendwas stimmt doch hier nicht. Wie kann das eigentlich sein? Warum konnte Jesus am dritten Tag eigentlich dem Tod entkommen? Was ist die Berechtigung für seine Auferstehung? Und so klar wie ihr und wie ich auch manchmal so gedacht habe, ganz so klar war das wohl selbst Jesus nicht. Sonst würde im Hebräerbrief uns nicht Folgendes mitgeteilt werden. Ich möchte es mal lesen. Hebräer 5, Vers 7. Und er, also Jesus, hat in den Tagen seines irdischen Lebens, und jetzt hört mal, bitten und flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihm aus dem Tod erretten konnte. Welch eine Bibelstelle. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Oder in anderer Übersetzung wegen seiner Gottesfurcht. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Wow. Mal eine ganz andere Perspektive auf Jesus, oder? Er hat nicht nur geschrien, er hat laut geschrien. Er hat laut geschrien, er hat geheult. Er hat gebittet, er hat gebettelt, dass er nicht im Tod bleiben muss vor dem Vater. Und Jesus hat an den Tagen seines irdischen Lebens, also bevor Golgatha war, hat er das getan. Bevor Golgatha war. Ich meine, das erinnert uns ja irgendwie an einen Sünder, der schreit. So kennen wir Jesus doch nicht, wenn er zu seinem Vater kommt, oder? Aber was war es? War es schon die Konsequenz der Last, die Last unserer Sünde, die er spürte, derer er sich bewusst wurde? Die Konsequenz des Todes. Auch diese Konsequenz hat Jesus durchlebt. Es war kein Spaziergang. Was Jesus für uns getan hat, war kein Spaziergang. Wir sehen oft den Leidenden, ja, das Körperliche war katastrophal. Aber ich glaube, ich sage euch, es war nichts im Gegensatz zu dem Geistlichen, was eigentlich passiert ist. Was sagt Jesus, einer seiner letzten Worte am Kreuz, vielleicht waren es die letzten, mein Gott, er stellt Gott eine Frage. Jesus stellt Gott eine Frage am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Sünde trennt von Gott. Und er hat diese Trennung, er hat sie miterlebt. Und das war das Schrecklichste, was überhaupt sein kann. Das, was von Ewigkeit her zusammen war, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das, was eine Einheit ist, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wo unser menschlicher Verstand irgendwo blockiert. Und sagt, sorry, das ist mir doch ein bisschen zu viel. Aber diese Einheit, sie ist zerbrochen. Da fällt mir gerade der Vers ein, sie wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Versteht ihr? Er hat den Vater, es war sogar eine Trennung. Alles, weil er seine Frau so geliebt hat. Weil er dich und mich so geliebt hat. Das ist der ganze Grund. Die Liebe Jesu Christi zu seiner Gemeinde ist der ganze Grund für all diese Schmerzen, für all das Getrenntsein, die von Gott sogar. Er hat sogar das auf sich genommen. Wir können uns das vielleicht gar nicht vorstellen, weil wir geboren wurden in die Sünde hinein und am Anfang unseres Lebens einfach, dass die Normalität war, getrennt zu sein. Aber einer, der von Anbeginn eine völlige Einheit mit dem Vater hatte, auch als Mensch, auch als er Mensch war, er durchlebte dies, weil er seine Braut so liebt. Er schrie mit lauter Stimme. Er schrie, er heult, er weint. Vater, nimm mich aus dem Tod wieder raus. Und wir wissen es, steht ja im nächsten Vers, er ist erhört worden. Schon vor der Kreuzigung war klar, dass der Tod besiegt ist, weil er erhört worden. Er hielt Gott in Ehren. Gott hat seinen Sohn gesehen. Auch hier spielt die Liebe den entscheidenden Punkt. Der Vater liebt seinen Sohn. Und der Vater lässt seinen Sohn eben nicht im Grab, nicht im Tod. Der Vater liebt seinen Sohn. Und er liebt ihn, weil er immer noch ohne Sünde ist. Es geht tatsächlich um die Liebe Gottes in letzter Instanz. Schon im Alten Testament war es so, dass man nur ein Lamm oder ein Schaf schlachten, opfern durfte, wenn es ohne Fehler war. Wenn es ein angenehmes Opfer vor Gott sein sollte, musste es ohne Fehler sein. Und drum, es war entscheidend, es war wichtig. Es war der entscheidende Punkt, dass Jesus sündenfrei auf dieser Erde lebte. Dass er in jeder Hinsicht seinem Vater gehorsam war. Dass er den Geboten Gottes unterstellt war und sie alle erfüllt hat. Jesus, er durfte sich nicht einen einzigen Fehltritt erlauben und er hat sich auch keinen erlaubt. Warum? Die ganze Menschheit, seine ganze Braut, wäre verloren gewesen. Und er auch. er auch. Er konnte es sich nicht erlauben. Aber letztlich, wegen der Gerechtigkeit, die Jesus hatte, wegen seinem sündlosen Leben, seiner völligen Reinheit, seinem absoluten Gehorsam bis zum Tod gegenüber dem Vater im Himmel, wiegt das mehr als die Sünden der ganzen Menschheit. Habt ihr bisher was gesehen? Okay. Aber hört, ich spreche das Gleiche. Zumindest einigermaßen. Unsere Sünde, die Sünde der ganzen Welt und die Gerechtigkeit Jesus, die Gerechtigkeit, sie wog mehr als die ganze Sünde. Und darum hat der Vater gesagt, ja, ich werde dich vom Tod rausholen, obwohl du die Sünde der ganzen Welt trägst. Ich werde dich rausholen aus dem Tod. Merkt ihr, dass das der Gedanke, also mir hat er schon so eine neue Tür auch in der Erkenntnis geöffnet, weil ich tiefer hineinblicken konnte in das Herz unseres Gottes, in das liebende Herz unseres Gottes. Jesus hat gesagt, Gott allein kann Sünden vergeben. Es ist nur Gott, der Sünde vergeben kann. Und er hat die Sünde vergeben, weil sein Sohn bereit war, unsere Sünde auf sich zu nehmen. Und diese Liebe hat Gott belohnt. Ersten Korinther 15, 17 heißt es, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Darum ist es so wichtig, dass er auferstanden ist. Ich meine, heute selbst in Kirchen wird das nicht mehr als wahr angenommen, ganz traurig. Dann bin ich sicher, Moment, so seid auch ihr in, nein, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Denn sind auch die, die in Christus entschlafen, also gestorben sind, verloren. Wir sehen, wie wichtig es ist, dass Jesus Christus nicht nur für uns gestorben ist, sondern dass er auch auferstanden ist. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wäre Jesus Christus nicht auferstanden, wie einige sagen, selbst die sich christlich nennen. Ich bin mir ganz sicher, es würde überhaupt gar keinen christlichen Glauben geben. Stellt euch mal vor, Jesus Christus wäre damals, stellt euch das nur mal kurz vor, könnt es gleich wieder vergessen, den Gedanken. Aber stellt euch mal ganz kurz vor, Jesus Christus wäre nicht auferstanden. Wer wäre damals von den Jüngern eigentlich so dumm gewesen, und hätte seine Botschaft dann irgendwie weitergetragen. Er wäre nicht mehr da gewesen. Ein Verurteilter, ein am Kreuz Verurteilter, Gestorbener, dessen Worte in keinster Weise wahr geworden wären. Wer wäre denn da jetzt und hätte sein eigenes Leben riskiert und hätte seine Botschaft weitergetragen? Wir hätten das gemacht. Immer ganz ehrlich, also ich nicht. Also wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Keiner hätte es doch gemacht. Und schaut euch mal die Jünger an. Also alles, was uns berichtet wird, war, dass sie in ihre Häuser hineingelaufen sind, dass die Türen verrammelt haben und sich mal ganz still verhalten haben. Also so waren die Jünger. Das waren die Jünger. Die Nächsten, die Apostel, die Elite, geschweige denn die anderen. So waren sie drauf. Wäre Jesus nicht auferstanden. Kein Mensch hätte irgendwas von Jesus weitergegeben. Jesus ist auferstanden. Das ist für mich ganz klar. Jesus ist auferstanden. Diese Botschaft musste hinaus. Und nachdem der Pfingsten noch geschehen ist, konnte nichts mehr diese Botschaft halten. Jesus lebt. Jesus lebt. Und er lebt in uns und in seiner Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist auferstanden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus lebt. Und er hat besiegt den Tod. Er hat besiegt unseren Fluch, der war. Er hat alles weggenommen. Er hat den Grund der Krankheit von uns weggenommen, der Grund des ewigen Todes von uns weggenommen. Er hat alles gemacht. Er hat seine Braut ohne Flecken und ohne Runzel dargestellt. Das hat Jesus getan. Und dafür ehren wir ihn. Und dafür preisen wir ihn. Jeden Tag. Wir stehen auf und ehren Jesus, weil er das für uns getan hat. Weil er uns so geliebt hat. Weil er sogar in den Tod gegangen ist. Weil er das mit dem Tod gekämpft, gerungen hat. Er hat gesiegt. Jesus, wir danken dir. Jesus, wir preisen dich. Halleluja. Es ist so groß. Es ist echt so groß. Es ist so wunderbar. Ja, wir sind jetzt nun mit ihm begraben. Schaut mal die Taufe, wie herrlich. Wir sind mit ihm begraben. Er sagt, ich nehme euch mit. Ihr müsst ins Wasser, also die Taufe, ihr müsst ins Wasser. Ihr wisst gleich, dass ihr wieder rauskommt. Ja? Aber schaut, ihr geht hinein, ihr sagt, ich lasse mein altes Leben hier. Ich gehe raus und ich weiß, ich lebe ein Leben mit Jesus. Also das Untertauchen ist ja nicht das Einzige, es ist auch dieses Herauskommen. Herauskommen aus dem Wasser, mit Jesus zu leben, das ist das Eigentliche. Das andere ist notwendig. Vergebung der Sünden ist notwendig. Wenn du nie im Minus bist, wenn du immer im Minus bist, ja, wie willst du im Plus leben? Wie willst du leben als ein reicher Mensch? Ey, unser Konto ist voll und wir können es immer mehr füllen. Für das, was wir für Jesus tun, das Konto wird voller. Unser Himmelskonto wird voller. Wenn wir Menschen zu Jesus führen, unser Himmelskonto wird voller. Wenn wir Jesus dienen, unser Himmelskonto wird voller. Wir können eigentlich tun, was wir wollen. Unser Himmelskonto wird voller. Unser Plus steigt exponentiell nach oben. Wir haben eine wunderbare Aussicht bekommen. Dadurch, dass Jesus unsere Schulden gezahlt hat, der Sünde sollt, den Tod auf sich genommen hat, können wir jetzt mit einem Plus anfangen. Warum? Weil er uns den Heiligen Geist auch noch gegeben hat. Er hat uns die Kraft gegeben, alles das zu tun. Wir haben keine Ausrede mehr. Wir können nicht sagen, wir haben keine Kraft. Dann lerne mal die Kraft Gottes kennen. Dann lerne doch mal den Heiligen Geist kennen. Er ist hier. Ja, du musst dich schon um ihn kümmern. Heiliger Geist ist keiner, der einen überwältigt, sondern du musst dich öffnen. Sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Du hast alles getan für mich. Meine Konsequenz ist, Herr, ich möchte auch alles tun für dich. Mein Leben soll dir gehören. Mein Leben ist kurz genug. Das Leben ist kurz genug. Auch den Jungen möchte ich das mal sagen. Das Leben ist kurz genug. Und je mehr und je früher du anfängst, dem Herrn zu dienen, dem Herrn die Ehre zu geben, für den Herrn zu leben, umso besser. Und trotzdem ist es kurz. Ich sag's euch. Inzwischen kann ich sagen, es war kurz. Ich weiß nicht, wie viel noch vor mir liegt, aber ich weiß, es war kurz. Und lasst uns diese kurze Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben und die so wichtig auch für unser Leben ist, lasst uns diese Zeit ausfüllen. Und zwar mit guten Dingen, mit geistlichen Dingen, mit Dingen, die uns Gott gibt. Lasst uns nicht nach der Welt weise trachten, nach dem trachten, was diese Welt für wichtig hält. Alles, was du am Rande des Grabes hier lassen musst, alles das war es nicht wert. Aber es gibt Dinge, die du mitnehmen wirst. Und zwar alles das, was du für den Herrn getan hast, ist auf der anderen Seite, ist im Himmel angekommen. was du für den Herrn getan hast, was du im Geist getan hast, ist alles angekommen. Wenn du jemand geholfen hast, wenn du jemand finanziell vielleicht unterstützt hast, wenn du die Gemeinde unterstützt hast, wenn du einem ein Glas Wasser gegeben hast, der Durst hat, das ist alles angekommen. Wenn du mal im Plus warst, ja, dann ist, summiert sich das. Und das möchte Gott in unserem Leben tun. Ich bin völlig aus dem Konzept, aber mal kurz noch zurück. Römer 4, 24, wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus Christus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Das wollte ich euch noch mitgeben. Also dieser Vers, das ist eigentlich der Kernvers, eigentlich war es einmal der Kernvers, warum ich diese ganze Predigt gemacht habe. Er ist hingegeben um unserer Sünde willen, aber um unserer Rechtfertigung willen ist er auferweckt. Was heißt gerechtfertigt? Dir wurde Recht gegeben. Du bist gerecht. Nicht mehr nur Jesus ist gerecht, sondern auf einmal bist auch du gerecht. Er ist auferweckt worden um unserer Rechtfertigung willen. Und so ändert sich das Urteil Gottes über unser Leben seit der Auferstehung und seit unserem Glauben an ihn von schuldig und ewiger Verdammnis in unschuldig und ewigem Leben. Der Tod ist besiegt. Amen. Seine ganze Macht, sein ganzer Schrecken ist verloren. Und selbst ja, wenn wir eines Tages unseren Leib noch ablegen sollten, außer der Herr kommt vorher, aber wenn wir ihn noch ablegen sollten, dann wissen wir, wir gehen nur durch einen Vorhang durch ins Paradies. Was sagt Jesus am Kreuz zu dem anderen Schächer? Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Seit Jesus gestorben ist, ist das jetzt die Zukunft, ist das Paradies und nichts anderes. Wir verkündigen als Zukunft für Menschen, die in dem Übergang sind, von diesem Leben in das Zukunft, du gehst ins Paradies. Das sind nicht meine Worte, das sind eben die Worte, die uns Jesus hinterlassen hat. Und in Johannes 11, 25 sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, hört mal her, wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Steht gleich noch dazu. Glaubst du das? Das ist nicht meine Worte, aber steht hier tatsächlich in der Bibel. Glaubst du das? Du wirst nimmermehr sterben. Also du hast das Leben in dir. Du legst diesen Körper ab, weil wir einen neuen kriegen, aber du wirst nicht mehr sterben. Das Sterben ist zu Ende. Durch die Auferstehung Jesu Christi ist das Sterben zu Ende. Wir gehen nur in eine andere, in eine herrliche Realität Gottes hinein, wenn wir diesen Leib hier ablegen, aber nicht mehr in das Totenreich, nicht mehr da in die Finsternis, nicht mehr da, wo wir getrennt sind von Gott. Nein, wir gehen in die Herrlichkeit Gottes. Wir gehen dahin, wo Jesus auch ist. Mit mir wirst du im Paradiese sein. Also mit Jesus, oder? Also so verstehe ich's. So verstehe ich's. Durch die Auferstehung Jesu habe ich am Anfang gesagt, und das möchte ich euch nochmal sagen, bekommt unser Leben tatsächlich Sinn. Denn wir wissen, wir haben eine Zukunft mit ihm und in ihm. 1. Korinther 15, 54. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Amen. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Einmal konnte, und das ist ja die Prophezeiung ganz am Anfang, der Stachel Jesus töten, die Sünde. Aber, unsere Sünde übrigens, ja, aber für ewig, der Tod ist besiegt. Halleluja, das ist eine wunderbare Botschaft. Und wir möchten diese Botschaft, und da bin ich auch bei meinen Freunden hier, wir möchten, dass diese Botschaft in die Welt rausgeht. Das ist nicht nur eine Botschaft für dich und mich, und das ist auch eine Botschaft für deinen Nachbarn. Das ist eine Botschaft für deinen Freund, für deinen Kameraden, für deine Familie. Das ist eine Botschaft, die rettet. Das macht nicht nur dir Freude, nicht nur du bekommst einen Sinn im Leben, auch der, der es noch nicht gehört hat. Und diese Botschaft muss raus. Die Botschaft Gottes muss raus. Verkündigt sie allen Völkern. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Als Gemeinde, als Licht dieser Welt, das ist unser Auftrag, diese Botschaft zu verkündigen. Halleluja.